Ja, lasst uns gemeinsam die Bibel aufschlagen, und zwar Kolosser Kapitel 1, und da lesen wir dann die Verse 20 bis 23, also Kolosser 1, 20 bis 23, und ich bitte, dass wir für die Schriftlesung wieder aufstehen. Kolosser 1, 20 bis 23. Und im Anschluss bete ich dann noch, also Kolosser 1 ab 20. Und durch ihn, das heißt durch den Sohn Gottes, alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut an seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt. In dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Danke für den Tag heute. Danke, dass du für unsere Schuld am Kreuz bezahlt hast. Und bitte gib uns jetzt Gnade, ein offenes Herz dafür, dass wir lernen, was das für uns bedeutet. Amen. Wir hatten ja hier diesen Satz, da kommt die Überschrift für die Predigt her, in Kapitel 20, in dem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Also wir haben Frieden mit Gott durch sein Blut, das am Kreuz geflossen ist, durch das Blut Jesu. Aber warum brauchen wir eigentlich Frieden? Wann braucht man Frieden? Ja, wenn Krieg da ist. Das lesen wir mal in Römer 8, Vers 7. Da steht ja, weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und mit Fleisch bezeichnet ja die Bibel einfach erstmal den ganz normalen Menschen, der aus Fleisch und Blut besteht, der eine Seele hat. Und der ist grundsätzlich gegen Gott eingestellt. Dem passt ja nicht, was Gott sagt. Der will das Gegenteil tun. Und so sind wir Menschen. Wir wollen nicht, was Gott will. Wir bilden uns ja ein, wir wissen es besser. Und in Epheser 5, Vers 5 und 6 lesen wir da noch etwas zu. Da steht dann, Epheser 5, 5 und 6. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Lasst euch von niemandem mit leeren Worten verführen, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Also erstmal sagt er hier sehr deutlich, und dann nimmt die Bibel einfach kein Blatt vor den Mund, und Gott interessiert sich auch überhaupt nicht dafür, was wir Menschen denken und was wir heute als angemessen oder zeitgemäß empfinden. Ja, wenn er sagt, dass kein Unzüchtiger das Reich Gottes erben will, das Unzucht in der Bibel ist immer intim werden, ohne verheiratet zu sein. Das ist einfach Sünde bei Gott oder ist ein Unreiniger, beschmutzt sich mit den bösen Dingen dieser Welt einfach. Wenn man, Randbemerkung, wir denken ja manchmal, wir Menschen, naja, wenn wir jemanden jetzt bewusst Wahrheit vorenthalten, damit wir keinen Ärger kriegen, dann wäre das ja gut. Ist aber trotzdem gelogen. Oder Notlügen oder solche Dinge. Das ist eine interessante Sache. Ich sag mal eine Definition und dann überlegst du dir mal, wofür könnte das die Definition sein? Sanfte Form der Lüge. Das ist eine Ausrede. Wir sind heute etwas später mit der Familie gekommen als gewohnt. Das hat sich jetzt nicht irgendwie ausgewirkt hier. Wir konnten uns ganz normal zum Beten treffen mit den Brüdern, das war jetzt nicht schlimm. Aber wir sind etwas später gekommen. Jetzt könnte ich ja sagen, ja, da war vor uns jemand im Auto, das stimmt sogar, ist bei 170 gefahren und bei 70 50. Also so Sonntagsfahrer, ne? Wir hätten auch einfach normalerweise wie sonst 12 Minuten eher losfahren können. Versteht ihr? Eine Ausrede. Verschleiert die Wahrheit, damit ich dann doch besser dastehe. Und so sind wir einfach. Und Gott gefällt das nicht. Er sagt zum Beispiel die Habsüchtigen. Und er sagt, das ist Götzendienst. Obwohl der Mensch ja eigentlich Gott an erster Stelle haben soll. Nee, da meint er, muss Geld haben, er muss das bestimmte Auto haben, er muss die Kleidung haben, das Haus haben, er muss sich Urlaub gönnen und sonst was, keine Ahnung, was wir alles haben wollen. Und wir wollen bitte, dass der Partner so ist, wie es uns gefällt, und dann drehen wir uns doch noch um diese Dinge. Wie gesagt, das Habsüchtig, der Dienst ist ein Götzendiener. Der ist gegen Gott eingestellt. Und ist ja sehr deutlich. Die kommen einfach, ich sag's mal ganz einfach, ganz heruntergebrochen, der kommt einfach nicht in den Himmel zu Gott. Er geht einfach verloren. Und jetzt sagt er ihr, lasst euch nicht verführen mit leeren Worten. Jetzt lasst euch auch von keinem einreden, dass das für Gott vielleicht doch okay wäre. Sondern er sagt, und deswegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Er nennt den Menschen, den normalen Menschen, einen Sohn des Ungehorsams. Der hat nichts Besseres zu tun, als Gott ungehorsam zu sein in seinem Leben. Seine eigenen Wege zu gehen, das noch zu verschleiern und oder sich schön zu reden oder meinen, wenn ich ja gut bürgerlich bin, ich mache jetzt keine schlimmen Dinge, ich spende sogar mal was und ich gehe sogar zu der Gemeinde da und dann bin ich doch eigentlich gut, das wird schon überwiegen, die bösen Taten. Nein, Gott richtet uns nicht und sieht uns nicht als Feinde, weil wir zu wenig Gutes getan hätten, sondern weil wir Schlechtes getan haben. Und damit haben wir ein riesengroßes Problem. Da möchten wir mal nachlesen, was im Propheten Nahum. Und da steht was im ersten Kapitel, den müssen wir jetzt auch ein bisschen suchen, weil du da ja mal ganz schnell vorbeiblättern kannst bei diesen kleinen Propheten. Da sagt der Prophet Nahum etwas über Gott. Nahum 1, 2 und 3. Da steht, ein eifersüchtiger und rächender Gott ist der Herr, ein Rächer ist der Herr und voller Zorn. Ein Rächer ist der Herr an seinen Widersachern, er verharrt im Zorn gegen seine Feinde. Der Herr ist langsam zum Zorn, aber von großer Kraft und er lässt gewiss nicht ungestraft. Der Weg des Herrn ist im Sturmwind und im Ungewitter und Gewölk ist der Staub seiner Füße. Und wisst ihr, das ist ja etwas, was wir heute nicht mehr hören wollen. Ich hatte meinem Bruder gesagt, fand ich sehr interessant, den Gedanken. Er war so, ist so in meinem Alter, eigentlich so ein hochstudierter Theologe, aber ist echt wiedergeboren. Der sagte mal, der Generation unserer Eltern, denen müssten wir mehr die Liebe Gottes verkündigen. Weil die oft in ihrer Zeit so streng aufgewachsen ist, dass es bei ihnen droht, vergessen zu werden. Aber uns und die Jünger sind, denen müssen wir den Zorn Gottes verkündigen, weil wir alle naselang beigebracht bekommen, ist schon gut, wie du bist, du darfst alles fühlen und alles ausleben, ist alles in Ordnung. Nein, ist es überhaupt gar nicht. Gott ist, Entschuldigung, ich mach mal so ein saloppes Wort, das ist eigentlich viel zu schwach, um Gott zu beschreiben, oder was er über uns denkt, Gott ist stinksauer auf uns. Wegen dem, was wir Menschen alles anstellen. Er ist stinksauer. Im Psalm heißt es einmal, da sagt Gott, du denkst, ich wäre wie du. Nur weil ich noch nicht gerichtet habe, weil ich geschwiegen habe zu dem, was du getan hast. Aber ich werde es bald tun. Nur weil nichts passiert und ich kann mein Ding weiterdrehen, heißt das ja noch lange nicht, dass das in Gottes Augen in Ordnung wäre. Er sagt ja auch, er ist langsam zum Zorn. Er wartet, dass der Mensch umkehrt. Nur die Frage ist ja, wie soll dieser Zorn jetzt besänftigt werden, wenn ich nicht irgendwie gute Werke tun könnte, damit das irgendwie aufwiegt und ich trotzdem noch in Gottes Augen irgendwie gut dastehe. Im 2. Mose sagt uns Gott, was es dazu braucht, nämlich in 2. Mose 17, dann kriegen wir auch die Kurve wieder zu unserem Thema. 2. Mose 17, Vers 11. Und da heißt es, Verzeihung, ich glaube, ich habe mich hier vertippt. Es ist nicht 2. Mose, sondern 3. Mose. Und 3. Mose 17. Ja. Da steht nämlich in 3. Mose 17, Vers 11, denn das Leben des Fleisches ist im Blut und ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt für die Seele. Sagt Gott zu den Israeliten damals, zu den Israelis, das Leben des Fleisches ist im Blut. Das Leben ist im Blut, das ist ein Geheimnis der Schöpfung. Ich kann dir das auch nicht erklären, aber Gott sagt uns das, das ist so. Und das hat er gegeben, nämlich damals das Tierblut als Sinnbild auf das Blut Jesu. Das war nicht das, was wirklich Versöhnung oder Sühnung für die Schuld gebracht hat. Sondern es war ein Sinnbild, das hat er ihnen auf den Altar gelegt, gegeben, damit sie es opfern, damit Gott wieder besänftigt wird. Wegen den ganzen Verbrechen, die wir Menschen tun. Und das Blut ist da, um Sühnung zu wirken. So, jetzt müsste ich ja mein Blut geben. Dann habe ich nur ein Problem, dann bin ich tot. Dann bin ich weg. In Psalm 49, Vers 8 steht etwas, was eigentlich was ziemlich mutlos macht, aber das sind Dinge, denen müssen wir uns einfach stellen. Die müssen wir uns vielleicht am Karfreitag auch nochmal ansehen. Psalm 49, 8 bis 10. Und doch vermag kein Bruder, den anderen zu erlösen. Er kann Gott das Lösegeld nicht geben. Zu teuer ist die Erlösung ihrer Seelen. Er muss davon abstehen auf ewig, damit er für immer leben könnte, die Grube nicht sehe. Also Grube nicht sehe, die finstere Grube ist der Tod. Das heißt, du und ich, wir können nichts tun. Wir können selber nichts machen, dass Gottes Zorn besänftigt wird wegen unserer Verbrechen. Nichts geht nicht. Du hast und ich keine Chance. Eigentlich sind wir am Ende. Aber gut, dass es Karfreitag gibt, oder? Steht nämlich, das haben wir ja gelesen am Anfang, Kolosser 1, schlagen wir das nochmal auf. Da kommt ja der Herr Jesus und dann heißt es ja, dass durch ihn alles versöhnt wird, indem er Frieden machte durch das Blut an seinem Kreuz. Es braucht nämlich jemand, weil du und ich das nicht tun können, weil unser Blut, ja, wir könnten ja nur für uns Sühnung erwirken und nur dann sind wir tot. Dann haben wir, ist das Problem ja nicht gelöst. Und das kann auch kein anderer für uns tun. Jetzt brauchen wir jemanden. Wir alle brauchen ja jemanden, der Fleisch und Blut an sich hat, der ein Mensch ist. Nur das Blut muss so wertvoll sein, dass für uns alle reicht. Den gibt es eigentlich gar nicht. Und trotzdem kommt der Herr Jesus, der ja selbst Gott ist. Ne? Römer 9, Vers 5 heißt es ja, Christus ist hochgelobter Gott in Ewigkeit. Er ist vollkommen wesensgleich mit dem Vater. Der nimmt jetzt einen menschlichen Körper mit Blut an. Der wird Mensch, es ist Weihnachten. Um dann für uns zu bezahlen am Kreuz. Das heißt, er macht genau das, was Gott damals gesagt hat. Er gibt sein Blut, das so wertvoll ist, weil er selbst ja Gott ist. Sein menschliches Blut gibt er, um für uns zu bezahlen. Dann ist wieder Frieden zwischen Gott und Menschen. Und dann sagen wir es mal so, dann ist Frieden möglich. Da geht es ja auch weiter in Vers 21, da hatten wir ja gelesen, auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart, in bösen Werken hat er jetzt versöhnt. Müssen wir mal überlegen, was Gott macht. Der macht das, ja, bevor ihn jemand darum gefragt hat. Bevor du und ich überhaupt gelebt haben und überhaupt mal irgendwann den Gedanken hatte, dass er uns doch bitte helfen könnte. Macht er das einfach. Bereitet alles vor. Und im Epheserbrief, da lesen wir, wie das passiert oder was da eigentlich passiert ist. Epheser 2, 11 bis 18. Wir lesen das mal langsam, gehen wir aber nicht auf alles ein. Das wird ja vielleicht zu weit führen. Aber wir lesen trotzdem mal diesen Abschnitt aus Epheser 2, 11 bis 18. Und da steht, darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart oder aus allen Völkern, die nicht Israel sind, und Unbeschnittene genannt wurdet von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht. Also die Israeliten waren damals beschnitten, das war das Zeichen des Bundes. Also die Männer waren es und das war das Zeichen, dass Gott mit ihnen diesen Bund hatte. Waren wir alle nie. Dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung, ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Total hoffnungsloser Zustand. Du hast nichts. Israel hatte damals wenigstens das Gesetz. Die hatten einen Bund. Die hatten die Tieropfer. Da haben sie sich erstmal dran festhalten können. Wir hatten gar nichts. Jetzt aber, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen, hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündete Frieden euch, den Fernen und den Nahen, denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Also jetzt kommt der Herr Jesus und uns, die fern waren, die bringt er nahe durch das Blut Jesu. Das ist ja auch heute was, das hörst du ja kaum noch, das Blut Jesu. Das will ja keiner mehr verkündigen. Ah, das ist ja irgendwie nicht schön, das versteht ja auch keiner mehr. Naja, darf ich mir mal eine Bemerkung erlauben? Das Evangelium versteht sowieso kein Mensch, wenn Gott es ihm nicht öffnet. Und das ist Kern des Evangeliums, es muss verkündigt werden. Dass das Blut Jesu wieder Frieden schafft zwischen Gott und Menschen. Dafür musste er bezahlen. Und das haben wir auch erst schon gehört, wir haben es ja gelesen, wie er am Kreuz zu Tode gefoltert wurde. Er hat noch eine der schlimmsten Arten zu sterben auf sich genommen, der Jesus, damit er das bezahlt, was wir verbrochen haben. Eigentlich unfassbar, was er getan hat für uns. Und damit hat er was gemacht. Er sagt ja, er hat das Gesetz der Gebote in Satzung weggetan. Warum? Weil die 10 Gebote mich verurteilen zum Tode. Das Gesetz sagt, du sollst nicht begehren. Alles, was du nicht hast, sollst du nicht begehren. Was machen wir? Wir wollen alles haben. Sagt, du sollst nicht stehlen. Was machen wir? Naja, Finanzamt betrügen. Und so könnten wir weitermachen mit allen Geboten. Er sagt, du sollst die Eltern ehren. Was machen wir? Wir sind ungehorsam den Eltern. Wir blamieren sie. Und deswegen ist es so wichtig, dass er stirbt und damit auch das Gesetz zur Seite stellt. Denn dieses Gesetz ist ein wie sagt es Paulus einmal, ein Dienst des Todes. Und dann nimmt er das zur Seite. Wisst ihr, das heißt ja nicht, dass für Gott jetzt, wenn einer Christ wird, dass er stehlen dürfte. Nein, nein, das tut er nicht, da kommen wir gleich noch zu. Aber trotzdem tut er die 10 Gebote auf die Seite für uns und den Rest, der da steht. Weil es sonst keinen Frieden geben kann. Solange dieses Gesetz Gottes im Raum steht, das er durch Mose gegeben hat, haben wir ein Problem. Das können wir nicht halten. Und es muss zur Seite, damit er uns versöhnen kann mit Gott. Und dann ist es auch egal, bist du ein Israelit, der beschnitten war, der die ganzen Bündnisse Gottes kannte, der diese Geschichte hat, oder ob du aus irgendeinem anderen Volk kommst, völlig egal jetzt. In Christus sind wir versöhnt mit Gott. Das ist so wunderbar. Ich finde, das ist auch so ein tröstender Vers, diese 13 und 14, dass wir nahegebracht sind durch das Blut des Christus, denn er ist unser Friede. Das hat mich schon oft getröstet, wenn ich nicht wusste, wo oben und unten ist. Ich mich daran einfach festgehalten. Weil das Hauptproblem gelöst ist. Und der Rest sind nur verschwindend kleine Probleme. Die nehmen uns oft sicher mit. Aber das Hauptproblem ist dann gelöst. Und dann Römer 5, Vers 1. Sicher ein Vers, den könnte man mit einem Satz einfach abhandeln, ohne ihn zu lesen. Aber wir machen das trotzdem, weil das wichtig ist. Römer 5, 1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wisst ihr, das ist ja alles schön und gut, was im Kolosser 1 steht und im Epheser 2. Nur wenn ich das nicht für mich glaube, dass das für mich gilt, also das auch annehme für mich, dann hilft es einfach nichts. Ich hatte meinen Jugendfreund, habe das schon manchmal erwähnt, der sagte immer, der war kein Christ, er kam aber immer mit uns mit. Der sagte mal ganz ehrlich, ja, ich glaube schon, dass Jesus für mich gestorben ist, aber ich glaube es nicht so, dass ich es für mich annehme. Das ist eigentlich furchtbar traurig. Und Glauben heißt ja hier nicht in der Bibel, dass ich das einfach nur für wahr halte, sondern dass ich mich im Vertrauen daran festhalte, dass es für mich gilt. Und dann haben wir ja das haben wir Weihnachten sicher oft gehört, Jesaja 9,5 ist ja, dass uns ein Kind geboren ist und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und dann kommen diese vier oder fünf Namen, je nachdem, wie man das zählt. Der letzte ist ja der Friedefürst. Dann ist er unser Friedefürst. Dann hat er uns den Frieden gebracht. Denn dann ist etwas passiert. Das lesen wir ein paar Kapitel vorher, hier im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 25 und 26. Da steht dann, ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Also wisst ihr, das passiert ja auch nicht so, dass Gott dann einfach sagt, ja, ist schon in Ordnung. Nein, nein, die Sünde muss bestraft werden. Das geht nicht anders. Gott ist heilig und gerecht. Es geht einfach nicht anders. Und dafür gibt er ja seinen Sohn. Ja, und das wird dann, dass man darauf sein Vertrauen setzt, wirksam im Leben des Menschen. Und dann steht hier ja, als Gott Zurückhaltung übte. Das steht im Griechischen sein interessantes Wort. Das heißt Anoche. Also man könnte dann auch sagen, Gott hat an sich gehalten. Er hat seinen Zorn zurückgehalten, bis das passiert ist. Und das macht er ja teilweise bis heute. Dass er einfach noch wartet, dass der Mensch zu ihm umkehrt. Er gibt noch Zeit. Ich weiß nicht, ob wir Sonntag noch Zeit haben, das weiß ich nicht. Aber heute gibt er noch Zeit dafür. Noch kommt sein Zorn nicht über die Menschheit. Und das Wort heißt auch, es ist interessant, wenn es im militärischen Zusammenhang benutzt wird, dann heißt es so viel wie Waffenstillstand. Und dann haben wir ein furchtbares Beispiel, das kennen wir, vielleicht hat das jemand mitbekommen, aus Israel, nach dem 7. Oktober 2023, als dieser furchtbare Genozid versucht wurde an den Juden, hat im Norden Israels eine Terrororganisation dauernd Raketen geschossen. Und wie schlecht das Volk Israel auch sein mag, menschlich, also Gott gegenüber, dass sie Sachen per Gesetz schützen, die Gott absolut verboten hat und so weiter, ist trotzdem sein Volk. Dann haben die was gemacht, die haben über ein Jahr lang das zugelassen. Die haben nichts gemacht, haben nur abgewehrt. Und Gott macht dasselbe. Wir streiten als Menschen gegen Gott und Gott hält die Waffen still. So barmherzig ist er mit uns, dass er uns so lange noch Zeit gibt, dass wir umkehren können. Ja. Er hält sozusagen Waffenstillstand. Wenn man zurückkommt zu Römer 5, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Jetzt haben wir gesehen, wie rettet Gott den Menschen, damit wieder Frieden sein kann zwischen ihm und den Menschen. Nur ist das jetzt, wenn jemand jetzt umkehrt zu Gott und das anfängt zu glauben, ja, dann passiert genau das. Er fängt an, es zu glauben. Das ist damit nicht einfach abgehakt. In Römer 5, Vers 9 und 10 steht dann, wie viel mehr werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, dann ist es ja genau das, wenn der Streit beigelegt wird, also wenn Frieden geschaffen wird, das ist ja Versöhnung. Durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Das heißt für uns, das Ding ist nicht einfach abgehakt und jetzt machst du einfach weiter wie vorher. Sondern jetzt ist sein Leben, und das wissen wir, ist er auferstanden am ersten Tag der Woche. Das ist jetzt kein Geheimnis. Ich hatte mal einen Dozenten in Musikgeschichte, der sagte immer, der sagte uns mal, das hatte ich immer gesagt, aber einmal sagte er, das ist bei mir hängen geblieben, er sagte, wenn jemand die Matthäus-Passion von Bach aufführt und die endet mit der Grablegung, dann musst du die Musik so gestalten, damit Hoffnung zur Auferstehung bleibt. Sonst hat man es nicht verstanden. Der Mann war nicht gläubig, aber das hat er verstanden. Und wenn er jetzt auferstanden ist und uns dadurch ein neues Leben geschenkt hat, dann will er, dass wir darin leben, dass wir jetzt mit Gott in Frieden auch leben. Das geht jetzt weiter. Und dann heißt es in Kapitel 8 vom Römerbrief, wir haben den Vers 7 gelesen, da steht ja, weil das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Und das haben wir Gläubigen an uns einfach noch. Das ist ja noch da. Das hat ja nicht aufgehört. Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht als Gläubiger, aber ich werde schon manchmal sauer und ungemütlich. Das kocht dann einfach wieder hoch. Das Problem ist erstmal noch da. Und Vers 11 heißt es dann, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Also er sagt damit ganz einfach praktisch, wenn das passiert ist und der Geist Gottes, der Geist des Lebens bei euch eingezogen ist im Herzen, dann will er, dass ihr tatsächlich anders lebt. Das meint er mit dem Leib. Also, dass ihr wirklich das Gute tut. Und jetzt haben wir dieses Problem. Das beschreibt der Paulus im Galater 5. Ich denke, wer Bibel liest, der weiß jetzt, welche Stelle kommt in Galater 5. Da heißt es ja in Vers 16 und 17, ich sage aber, wir denken jetzt an Römer 8 zurück, der Geist ist in uns, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wir haben jetzt als Gläubige, wenn wir Frieden mit Gott haben, wenn der Geist des Lebens in unser Herz eingezogen ist, dann haben wir zwar Frieden mit Gott, aber in uns ist Streit. Da tobt ein Krieg. Und der fängt jeden Tag an zu toben, wenn du und ich die Augen aufmachen. Dann tobt dieser Krieg in uns. Entschuldigung. Also, was tun wir jetzt? Er sagt uns praktisch eine Lösung. Er sagt, wandelt im Geist. Das heißt, eigentlich, wenn wir beim Thema bleiben, jetzt passt auf, dass ihr durch den Geist auch im Frieden mit Gott weiterlebt. Dass der Friede einfach da bleibt. Das ist eine spannende Frage, ja, wie wandelt man denn im Geist? Wenn wir jetzt Johannes 16 aufschlagen würden, dann würden wir da lesen, wie der Heilige Geist grundsätzlich wirkt. Naja, er überführt die Welt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und dann sagt der Herr Jesus, jetzt wird er von dem, von mir nehmen, euch geben. Also da kommt nichts Neues, da kommt immer das, was der Jesus will. Und dann sagt er, und er wird mich verherrlichen. Das heißt, er wird immer auf den Herrn Jesus zeigen. Also praktisch das, was wir eben zum Beispiel gemacht haben. Wir haben uns angeguckt, was hat der Jesus eigentlich getan? Und was bedeutet das jetzt für uns als Gläubige weiterhin? Schlagen wir mal auf, ich weiß, Damit nerv ich vielleicht schon, aber 1. Johannes Kapitel 1. Da heißt es ja im Vers 5, dann 1. Johannes 1, Vers 5, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm ist gar keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Also wenn man vor Gott leben will, also sein Leben führen will, dann steht man im Licht Gottes. Und wisst ihr, wenn man im Zwielicht ist, dann sieht man nicht den Schmutz auf der Kleidung. Wenn man im Licht ist, siehst du alles. Ne, vielleicht kennt ihr das, geht, ich weiß nicht, ob ihr das noch macht, das ist ja heute nicht mehr so in, heute shoppt man ja im Internet, aber wenn du ins Geschäft gehst und dir, weiß ich, kaufe mir einen Anzug, der ist jetzt vielleicht nicht unbedingt schwarz, vielleicht eine hellere Farbe, und im Geschäft sieht der wunderbar aus, in diesem künstlichen Licht. Und da kommst du nach draußen und guckst dir das an und denkst, ja, irgendwie ist der Farbton anders, gefällt mir irgendwie nicht. Lassen wir die Geschäftsmethode mal so dahingestellt, wie das auch immer sein soll, das soll uns nicht interessieren. Aber im Licht Gottes sieht man alles. Das ist eine Herausforderung für uns Gläubigen. Wenn wir im Licht wandeln wollen, wie er im Licht ist, wenn wir unser Leben wirklich als Christen führen wollen, dann siehst du alles. Aber er sagt hier gleichzeitig, wenn du das tust, und im Licht sieht man auch, wo man nicht langlaufen sollte, dass man nicht auf die Nase fällt, dann reinigt uns das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, von aller oder von jeder Sünde. Das passiert erst einmal automatisch, denn wir sind oft so verblendet, wir merken noch nicht mal immer, was Sünde ist oder was wir schon wieder alles angestellt haben oder was das im Herzen eines anderen vielleicht bewirkt hat, was wir wieder gesagt haben und doch eigentlich gut meinten. Und dann lesen wir weiter, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, also wenn wir das sagen, das in Römer 8 steht, 8 Vers 7, das haben wir ja gelesen, das Fleisch trachtet gegen Gott, wenn wir sagen, bei mir ist nichts mehr. Dann verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Es gab das mal auf so einer großen christlichen Konferenz, da war ein Prediger vorne und der sagte dann, so, seit 10 Jahren habe ich den alten Adam nicht mehr gesehen. Dann fingen die anderen Brüder unten zu tuscheln und sagten, aber wir haben ihn bei dir gesehen. Der ist da, den können wir nicht einfach so tun, als ob der nicht da wäre oder uns das einbilden, wir sind jetzt Christen, jetzt machen wir alles richtig. Nein. Und dann kommt Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Um mit Gott im Frieden zu leben, als Christen, als Gerettete, muss ich, wenn mir Sünde bewusst wird, die ihm bekennen, weil die zwischen uns steht. Weil ich dann, auch wenn ich ein Geretteter bin, auch wenn ich die Hoffnung auf ewiges Leben im Himmel habe, die nicht zu Schanden werden lässt, habe ich mit Gott eine Beziehung und ich führe Streit rein. Das ist nicht das, was Gott will für unser Leben als Christen, dass zwischen ihm und uns wieder etwas steht. Das müssen wir ihm bekennen, sonst geht es nicht weiter, gibt es keinen Wandel im Licht. Der Frieden wird nicht real bei uns, obwohl er ja eigentlich da sein sollte, obwohl er eigentlich da ist. Er wird nicht real, ich erlebe ihn nicht, weil ich die Sünde rumliegen lasse, obwohl ich es ja weiß. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Dann wird es echt gefährlich. Und dann ist eigentlich, auch wenn das hier so brutal endet, eigentlich ist das ja Trost für uns, schwache Menschen, die gläubig geworden sind. Das ist alles, was wir jetzt noch verbrechen, will uns Gott vergeben. Das ist sein Wunsch. Er will uns das vergeben, damit der Friede wieder herrscht bei uns. Der will, dass gut geht zwischen ihm und mir und zwischen ihm und dir. Das will er eigentlich haben. Nur das ist die eine Seite der Medaille. Die zweite ist berühmt-berüchtigt Römer 6. Und Römer 6, Vers 6 heißt das ja mal, ich weiß, es ist Wiederholung, aber trotzdem. Römer 6, Vers 6. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Er sagt jetzt, ja, ich will euch das alles vergeben, aber ich will euch auch, eben weil Jesus für uns gestorben ist, weil er von den Toten auferstanden ist, will ich, dass ihr in einem neuen Leben wandelt, also eine andere Lebensführung jetzt habt, wo ihr nicht ständig sündigt wie vorher, sondern wo ihr Sieg habt über die Sünde und Gott dienen könnt. Und hier steht ja, wir wissen das. Das ist Realität, selbst wenn es sich mal nicht so anfühlt, wenn ich wieder versagt habe oder so. Das stimmt trotzdem. Und in Vers 11, ist ja nur so zwei Blitzlichter aus dem Kapitel, aber in Vers 11 heißt es dann, also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Er sagt jetzt, haltet euch auch dafür. Also er sagt praktisch, jetzt vertraut darauf, dass das bei euch Realität werden soll im Leben. Also immer, also es soll unsere Grundhaltung, unsere Grundeinstellung im Herzen sein. Ich bin tot für die Sünde. Ich muss sie nicht tun. Und wenn die Sünde anklopft, und wir Lust auf etwas kriegen, wenn wir anfangen, etwas zu begehren, was uns nicht gehört, dann kann man einfach diesen Vers beten. Jesus, ich vertraue dir jetzt, dass ich tot bin dafür. Ich will darauf nicht eingehen. Und ich gebe euch mein Wort. Das passiert dann. Wenn du ihm wirklich vertraust, in letzter Konsequenz, geht die Versuchung weg. Du wirst nicht sündigen. Wenn ich es ernst meine, ich werde nicht sündigen. Und das ist fantastisch. Wisst ihr, das ist dann, da fängt dann Erlösung an. Da hört auch menschliche Technik auf. Das kriegt sie nicht hin. Denn sind wir ehrlich, jeder von uns hat eine Schlagseite. Da, wo er dazu neigt, das zu tun, was Gott nicht will. Da kannst du vielleicht mal mit Psychotherapie was machen. Meistens wirkt es sich auf einer anderen Seite dann negativ aus. Hier gibt Gott uns, was wirklich Sieg gibt. Ohne Probleme. Du hast dann wirklich Sieg. Vielleicht eine kleine Geschichte am Rande von jemandem, der das mal ganz praktisch mal erzählt hat, wie er das ganz anschaulich erlebt hat. Er muss zum Friseur und es sind drei Kunden da vor ihm oder so, also ein paar Kunden vor ihm. Er ist eine Leseratte und guckt nach, oh, eine kleine Bibel vergessen. Ja, was lese ich jetzt? Naja, liegen so Illustrierte auf dem Tisch, so ein paar Zeitschriften, dann lese ich die. Dann irgendwann merkt er, auf der einen Seite beschmutzt er sich mit dem, was er sich anguckt, auf der nächsten Seite liest er etwas, was nicht förderlich ist, was Unreinheit ist, schmeißt die Zeitschrift zurück auf den Tisch und ärgert sich. Und da war die Entspannung weg beim Friseur. Jetzt ist er nach einigen Wochen irgendwann wieder da und sitzt wieder da. Spiegelbildlich dieselbe Situation. Er hat Lust zu lesen, keine Bibel dabei, die Zeitschriften liegen da. Man kann das ja ganz fromm machen, man kann ja auch davor beten, Herr, gib, dass jetzt nichts passiert, ich will ja nur lesen, bla bla bla. Aber zwischenzeitlich ist in der Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit passiert, dass Gott ihm diese Stelle, Römer 6, 6 und 11, gezeigt hat in der stillen Zeit. So sollst du Sieg haben. Und er macht es ganz kindlich. Er schließt kurz die Augen und sagt, Jesus, ich danke dir, dass ich mit dir für die Sünde tot bin. Jetzt halte ich mich dafür. Er hat sich wirklich in seinem Herzen festgeklammert daran. Und die Lust zu lesen ging weg. Das kann ich bezeugen. Mir geht es immer genauso. Wenn ich mich daran festhalte, geht diese Lust immer weg. Immer. Wenn ich es nicht tue, überfährt sie mich. Und wie gut, dass wir 1. Johannes 1 haben, oder? Dass es dann trotzdem weitergehen kann. Und wir schlagen mal auf Römer 12, Vers 18. Das ist ja der Teil, wo es dann praktisch wird bei Paulus, wo er bestimmte Dinge im Leben anspricht, Kapitel 12, 13, 14, 15, geht das dann ja weiter. Und hier in Römer 12, Steht ja in Vers 18 und 19. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Also das soll jetzt hier nicht stehen bleiben, dass ich Frieden mit Gott habe, sondern ich suche auch mit den anderen Frieden zu haben, soweit es mir möglich ist. Also dass ich nicht den Streit, der vielleicht da ist, der von dem anderen vielleicht ausgeht, der soll erstmal nicht von mir ausgehen und ich befeuere den auch nicht. Ich schluck dann mal lieber was, wenn es sein muss. Manchmal kriegst du auch Versöhnung einfach nicht hin mit jemand anderen, weil der die Dinge einfach grundsätzlich anders sieht als du. Da kannst du manchmal auch nichts machen. Deswegen heißt es, so viel an euch liegt. Rächt euch selbst nicht, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Das hier, selbst wenn uns das gegen, der Mensch gegenüber was Böses getan hat, was wirklich nicht in Ordnung ist, dann kann ich als Christ das Gott überlassen. Der Jesus sagt ja, wenn dir jemand auf die linke Backe schlägt, halt ihm die rechte da. Wir wissen, dass Gott recht, der lässt es nicht ungesühnt. Ich muss mich da auch nicht einmischen, er übernimmt das dann. Ich soll Frieden suchen mit den anderen. Und ja, ich weiß, rechte Backe, linke Backe gefällt mir auch nicht. Aber trotzdem sagt es der Herr Jesus. Und trotzdem will er, dass wir so im Frieden auch mit den anderen leben. Und dann sagt er in Johannes Evangelium noch, was in dieser letzten intensiven Gemeinschaft mit seinen Jüngern, bevor er stirbt. Nämlich Kapitel 14, 27. Da steht in Johannes 14, 27. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Jetzt sagt der Jesus, ich gebe euch einen Frieden. Sowas macht die Welt nicht. Die Menschen tun das nicht. Wisst ihr, die verhandeln Friedensverträge aus, der Friede ist dann politisch und dann gibt es halt mit dem Nachbarn Streit. Oder einer fängt doch an zu schießen. So machen wir Menschen Frieden. Aber Jesus gibt echten Frieden und dann sagt euer Herz, erschrecke nicht und verzage nicht. Selbst wenn ihr das in der Welt nicht erlebt, wenn die Umstände ganz anders aussehen, in meinem Herzen habe ich dann trotzdem Frieden. Da kann ich mich drauf verlassen, weil ich eben nahegebracht bin durch das Blut Jesu, ist er mein Friede. Egal was drumherum passiert, egal ob ich hier unter Druck gerate in dieser Welt, weil ich angegriffen werde von Menschen, weil es in der Gemeinde vielleicht drunter und drüber geht, weil der Nachbar mich nicht in Ruhe lässt oder vielleicht in meinen eigenen vier Wänden Streit herrscht und ich kann vielleicht auch nicht mal was machen dagegen oder auf der Arbeit oder sonst wo du bist, in der Schule, dann weiß ich, weil ich durch das Blut Jesu nahegebracht bin, in die Nähe Gottes, der ein Gott des Friedens ist, habe ich den Herrn Jesus, der mein Friede ist. Und das steht fest. Daran kann ich mich dran festhalten. Am Anfang des Kapitels steht hier noch etwas. Ich will die ersten drei Verse noch lesen. Da steht nämlich Johannes 14, 1 bis 3. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Sagt Jesus schon wieder, jetzt habt keine Angst. Erschreckt euch nicht, was um euch herum passiert. Und erschreckt euch ja vielleicht manchmal an dem, was ihr selber anstellt, aber lasst euch davon auch nicht kaputt machen. Denn wir wissen ja, wir werden gereinigt durchs Blut Jesu, wenn wir es ihm bekennen. Dann ist wieder Friede da. Und wir können von neuem anfangen, Römer 6 zu leben. Und dann sagt er etwas, wo du vielleicht denkst, ja Matthias, warum liest du jetzt diese Stelle? Die hat auch gar nichts mit dem Thema zu tun. Er sagt ja hier, ich habe da Wohnung im Himmel bei Gott, bei meinem Vater. Ich mache die jetzt fertig und wenn die fertig sind, dann hole ich euch dahin. Und wisst ihr, es gibt, damit schließen wir jetzt, Offenbarung 21. Und jetzt denkt der eine oder andere vielleicht, ach, deswegen liest er das. In Offenbarung 21 wird uns diese Stätte beschrieben und die hat einen Namen. Das steht nämlich in Vers 10. Da spricht dieser Johannes wieder, der das Evangelium ja auch geschrieben hat. Der sieht ja die Zukunft, die zeigt Gott ihm. Und das steht in Offenbarung 21, Vers 10. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam. Also von Gott aus dem neuen Himmel auf die neue Erde runterkommt später. Und das ist ja Hebräisch, Jerusalem, da steckt ja das Wort Shalom drin. Das ist die Stadt des Friedens. Oder man könnte auch sagen, das ist die Wohnung des Friedens, da ist der Friede zu Hause. Das ist das, was Gott uns in Aussicht stellt. Dass ich in die Stadt des Friedens komme, wo der Friede zu Hause sein wird, wo es keinen Krieg mehr gibt und auch keinen Streit in mir mehr gibt, wo das alles vorbei ist, wo wirklich der Friede überall durch und durch regiert. Und dann der letzte Vers, Vers 22 ist das in diesem Kapitel, der letzte Vers für uns heute. Und einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herr, Gott der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Wisst ihr, in dieser Stadt ist jemand, nämlich das Lamm, unser Herr Jesus, der unser Friedefürst ist. Der ist da zu Hause. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt, im Himmel gibt es manches, was ich gerne möchte sehen. An Schönheit wird mein Herz sich dort erfreuen. Und dann heißt es im Kehrvers, im Refrain immer wieder, der Erste, den ich sehe, soll aber Jesus sein. Ich weiß, ich habe das schon mal erzählt. Da liegt ja der Reich Gottes Mitarbeiter im Sterben und die Familie steht an seinem Sterbebett herum und die Kinder fangen dann ja an zu erzählen, du kommst jetzt in den Himmel, da sind goldene Straßen und ein kristallenes Meer und da wirst du deine Freunde treffen, die schon tot sind und die warten dort auf dich und wunderbar. Dann schreit dieser Familienvater, dieser Reich Gottes Mitarbeiter mit letzter Kraft, geht mir weg mit diesem Plunder, ich will Jesus sehen. Ist das Plunder? Nein, das ist ja kein Plunder im Sinne von, dass das überhaupt gar nichts wert ist. Aber der Herr Jesus ist da, den will ich sehen. Ich will meinen Friedefürst sehen. Ich will endlich dem in die Augen sehen, der für mich am Kreuz bezahlt hat, mir ein neues Leben geschenkt hat, der Frieden gemacht hat zwischen mir und Gott. Den will ich endlich sehen.